Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Sarah, ich grüße dich. Wie geht's dir heute?
Hallo, liebe Marianne. Mir geht's sehr gut. Ich habe mich schon den ganzen Tag auf unsere Aufnahme heute gefreut und bin gespannt, was du uns über die neue Autorin erzählen wirst. Und ja, bin gespannt, was heute mal wieder so rauskommt. Also ich mag das auch sehr, dass sich die Gespräche bei uns immer so natürlich entwickeln. Organisch, sagt man ja im Marketing.
Ja, sehr richtig.
Aber jetzt habe ich Feierabend und jetzt geht's um Literatur und ich freue mich und bin gespannt, was du uns heute zu erzählen hast.
Ja, dann hoffe ich mal, dass ich dir die aktuelle Autorin anständig vermarkten kann, dass du interessiert bist, dir ein Buch zu kaufen danach. Ich glaube, da haben wir uns beide immer schon ganz gut gecatcht. Genau, ja, das finde ich tatsächlich auch sehr schön, dass unsere Gespräche sich immer irgendwie in eine Richtung entwickeln, die wir vorher überhaupt nicht sehen. Wir reden ja vor der Aufnahme immer kurz, wie der Ablauf stattfinden wird und dann fällt einem während der Aufnahme aber trotzdem nochmal irgendein Gedanke ein, den man kundtun möchte und schon verquatscht man sich. Aber dafür machen wir das ja hier auch.
Absolut, absolut. Wenn jemand sagt, es ist ein Quatsch-Podcast, dann wehre ich mich nicht dagegen.
Nee, es ist absolut so. Und wir hatten ja auch schon die Anmerkung bzw. das Feedback bekommen, dass jemand gesagt hat, wir sollen das doch bitte noch mehr machen. Und ich hatte immer Angst, dass wir das zu viel machen, also uns manchmal zu sehr vom eigentlichen Thema entfernen und zu sehr abschweifen. Aber es gab tatsächlich auch mal das Feedback, dass wir doch bitte ein bisschen mehr in den Plausch gehen sollen. Das fand ich sehr angenehm, das Feedback, weil sich das so gut umsetzen lässt.
Ich finde auch, ne, das ist ein Feedback, was uns den Anreiz gibt, entspannt weiter zu plaudern, so wie wir das machen. Mehr weg von der Schule und hin zum Plaudern. Aber mal gucken, wir finden ja, glaube ich, immer eine ganz gute Mischung.
Genau, aber an der Stelle natürlich auch, lasst uns das immer sehr gerne wissen, ne? Wenn irgendwas zu viel oder zu wenig ist, wenn euch was fehlt oder ihr einfach eine Anregung habt, kommt da immer gerne über unsere Social-Media-Kanäle etc. auf uns zu. Und schon bin ich wieder beim Marketing, sind wir beide nicht raus aus dem Thema. Aber gut. Jetzt endlich zu unserer Autorin. An der Stelle, liebe Leute, es wird heute sehr direkt, es wird heute sehr plastisch, möchte man sagen. Wir werden heute über Themen reden, von denen sich manche Menschen vielleicht wirklich, ich sage mit Absicht, immer noch getriggert fühlen. Ob das seine Berechtigung hat oder nicht, lasse ich jetzt mal so stehen, weil jeder hat eine andere Form der Empfindsamkeit. Das ist einfach so. Vielleicht kann man die aber an einer gewissen Stelle auch hinterfragen. Darum soll es heute unter anderem auch gehen, denn wir reden über die Autorin Liv Strömquist, die unter anderem ein Buch geschrieben hat, das heißt, oder ein, naja, wir sind beim Thema Graphic Novel heute, beziehungsweise Comic, wie da die Unterschiede verortet sind oder ob es überhaupt gibt, darüber reden wir nachher einmal kurz. Und die ist dafür bekannt, sehr, ja, bildhaft im wahrsten Sinne des Wortes über Themen zu sprechen in ihren Werken, die sonst tabuisiert werden. Und da sind wir zum Beispiel beim Thema, ja, Menstruation. Im Ursprung der Welt geht es darum, wie die Vulva einer Frau aussieht, was die überhaupt ausmacht, wie die aufgebaut ist. Und die ganze Geschichte darüber werden wir heute reden. Wenn das für euch ein Thema ist, was euch einfach nicht interessiert oder wo ihr keinen Bock drauf habt, dann hört einfach heute nicht hin. Oder ja, hört nicht hin, ist gut gesagt. Schaltet jetzt aus.
Steckt euch den Finger in die Ohren. La la la.
Genau, hört euch einfach eine andere Folge von uns an. Wir haben da ja, glaube ich, ganz gutes Repertoire schon beisammen. Für alle anderen, die sich dem Thema ja zugetan fühlen und vielleicht auch einfach ein bisschen, vielleicht sogar was lernen wollen oder sagen wollen, oh, das ist vielleicht wirklich was, was mir jetzt zwar auf Social Media immer mehr begegnet, weil es natürlich immer mehr gerade bei uns aus dem Tabu auch rausgeholt wird, aber womit ich mich einfach jetzt auch noch nicht so befasst habe, was dieses spezielle Thema angeht, dann hört doch einfach ja gerne zu. Und genau, wir fangen einfach an wie immer. Ich werde was zum Leben der Autorin sagen, zu ihren Werken Und dann werden wir heute auf zwei Bücher eingehen, die wir uns zu Gemüte geführt haben und darüber reden. Dann geht's auch schon los. Wie schon erwähnt, heißt unsere heutige Autorin Liv Strömquist. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ist sie eine schwedische Autorin und wurde am 3. Februar 1978 im schwedischen Lund geboren. Ihre Mutter war Bibliothekarin, ihr Vater Künstler und Liv sowie ihre drei Geschwister wurden ohne Fernseher auf dem Land erzogen, wodurch Bücher und die eigene Kreativität schon immer viel Raum in ihrem Leben eingenommen haben. Also von Anfang an hat sie sich für die Literatur und auch für in dem Kontext natürlich Bücher interessiert. Liv studierte Politikwissenschaften und wurde im DIY-Punk, wobei DIY für Do-It-Yourself steht, sozialisiert und von der US-amerikanischen Riot-Girl-Bewegung beeinflusst. Wobei Girl halt hier geschrieben wird G-R-R-R-L, also Grr, also was halt auch so ein Laut verkörpern soll. Und hier an der Stelle mal ein kleiner Exkurs. Die Riot-Girl-Bewegung ist eine feministische subkulturelle Bewegung aus der US-amerikanischen Hardcore-Punk-Szene. Und die nahm so Anfang der 90er Jahre ihren Anfang und richtet sich gegen die männlich dominierte Musik- und Subkulturszene. Und das vor allem darin fortbestehende Bild von Frauen, die als rein passive Konsumentinnen bzw. bloße Anhängsel der Männer gesehen werden. Und in dem Zusammenhang natürlich auch eine kleine Erklärung zum Thema Do-It-Yourself-Bewegung im Sinne von Punk. Also DIY ist sicherlich jedem irgendwie bekannt. Das kursiert ja auch schon auf vielen Kanälen, was sich natürlich an Menschen richtet, die Dinge selber machen. Das erklärt sich von selber. Und es gibt hier auch ein Buch, das heißt DIY, die Mitmachrevolution von Helmut Gold. Das ist 2011 im Ventilverlag erschienen. Und er beschreibt es so, dass die DIY-Bewegung gegenkulturelle Strömung in sich versammelt. Und das populärste Beispiel ist dafür halt die sogenannte Punk-Bewegung der 70er Jahre. Und diese drückt sich ja halt mit diesem Bruch der Konventionen aus, was sich einmal über die Musik natürlich irgendwie herauskristallisiert hat, aber auch über diese selbstgestaltete Mode. Und die Betonung des DIY als alternativen Lebensstil und eine Art Ethik ist ja auch heute irgendwie immer noch gegeben und geht über diese bloße Bereitschaft zum Selbermachen und Heimwerken hinaus, was irgendwie bedeuten soll, dass es ja auch eine Form des eigenen Lebensstils ist, des eigenen Ausdrucks und wie man heutzutage sein Leben gestaltet. Das liegt aber auch meiner Meinung nach, also das ist jetzt meine Meinung daran, dass wir das überhaupt können. Das ist ja für mich auch eine Form des Luxus, dass wir in einer Industrienation leben, wo wir einfach unendliche Möglichkeiten haben, uns entsprechend auszuleben, weil wir diese Mittel haben. Ne?
Also ja, finde ich
ein spannendes Thema, weil auf der einen Seite natürlich in den 70er Jahren, also dass das halt so als Ausbruch wurde es natürlich verstanden, weil da waren ja klare Regeln vorgeschrieben noch und da gab es diesen Ausbruch, aber heutzutage verstehe ich das zum Beispiel jetzt nicht mehr als eine Art alternativen Lebensstil. Ich finde, wir sind schon mittendrin, weil jeder ist irgendwo sein eigener kreativer Geist und strahlt das ja auch nach außen und hat ja auch zig Kanäle, über die er das bespielen kann. Und daher sehe ich das jetzt, sage ich mal, nicht ganz so, wie er das da beschreibt.
Also es ist in dem Sinne zu verstehen, dass man sich abwendet von Konventionen und Normen, weil man denkt, man will das selber besser machen und selber in Aktion tritt. Wo ist das dann, wenn ich es richtig verstanden habe, gemeint mit der Bewegung, oder?
Genau. Also okay. In 70ern auf jeden Fall klar. Heutzutage wahrscheinlich eher, können wir das wirklich eher auf die Themen übertragen, über die wir nachher reden. Also was die Literatur unserer Autorin angeht. Und damit zurück zu ihrem Leben. Ihre erste und für sie sehr prägende Berührung mit feministischer Theorie hatte Liv Strömquist im Alter von 17 Jahren. Als sie ihre Schwester in Stockholm besuchte und in einem Punkkonzertladen zufällig einen Vortrag einer Soziologin hörte. Und daraufhin lieh sie sich die beiden einzigen feministischen Bücher in der Bibliothek ihrer Heimatstadt aus und fand sich sofort in dieser Thematik wieder, obwohl die meisten ihrer Freunde mit dem Thema damals nichts anfangen konnten, wie sie selber sagt und auch später berichtet. Mit Mitte 20 brachte Liv Strömquist ihr erstes eigenes DIY-Comic-Fanmagazin heraus, wobei ihr schon damals der Inhalt wichtiger war als ihre zeichnerische Perfektion. Das merkt man daran, wenn wir nachher auch auf ihr Werk zu sprechen kommen. Sie hält sich einen sehr klaren und minimalistischen Stil auch. Aber das werden wir vorher nochmal erörtern, wenn wir über die Bücher reden. Und daher nehmen teilweise ihre Sprechblasen, die mit ihren feministischen Theorien gespickt sind, mehr Raum ein als manchmal die sprechenden Figuren. Also man sieht dann manchmal wirklich mehr Text als Zeichnung. In konservativen Kreisen, jetzt haben wir das Thema wieder, lösten ihre Zeichnungen, die um lange tabuisierte Themen wie Menstruation kreisen und in Magazinen, Zeitungen und teilweise auch an öffentlichen Orten, da kommen wir nachher dazu, wenn es um die Ausstellung geht, wie in der Stockholmer U-Bahn, zu sehen waren, immer wieder Beschwerden oder gar Vandalismusvorwürfe aus. Das wurde dann als Vandalismus tituliert. Wohingegen natürlich wären Menschen, die sich als feministisch oder progressiv begreifen, da sich sehr stark wiederfanden und daraufhin Liv Strömquist auch weltweit feierten. Und so kam es, dass ihre Comics auch in vielen Sprachen übersetzt wurden. Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema mit der U-Bahn, weil das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Das beschreibt sehr gut, wie ihre Kunst in Schweden wahrgenommen wurde oder auch, ich würde mal sagen, auch wahrgenommen wird. Und zwar von 2017 bis 2019 waren insgesamt 26 Zeichnungen von Strömquist unter dem Titel The Night Garden in der Stockholmer U-Bahn-Station Slussen zu sehen. Und es wurden Beiträge aus den Comics der Künstlerin sowie exklusive Illustrationen ausgestellt. Und es gab Darstellungen von Pflanzen und Tieren, aber es waren auch 3 Illustrationen menstruierender Frauen dabei und darunter auch diese Eiskunstläuferin. Ich glaube, es ist auch eine mit der bekanntesten Illustrationen von ihr. Diese finden wir auch in ihrem Werk Ursprung der Welt und das hat sehr für, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Erregung gesorgt, im positiven wie aber auch im negativen Sinne. Und es war aber auch so, dass die Stockholmer Nahverkehrsgesellschaft rund 30 formale Beschwerden erhielt. Also ganz ehrlich, ich finde, es geht noch. Also klar, du musst ja erstmal diese Hürden überwinden innerlich und dir die Zeit nehmen, dass du sagst, okay, ich hau da jetzt einen Brief raus und beschwer mich jetzt mal über dieses schreckliche Bild, das da gezeigt wird. Also da sieht man, dass wir natürlich noch nicht so progressiv sind, wie das immer gerne dargestellt wird oder wie ich das vorhin auch gesagt habe, was bestimmte Themen angeht, ne? Und ja, fand ich spannend. Aber ich meine, das ist ja das, was Kunst letzten Endes auch machen soll, ne? Also,
auf jeden Fall. Ja. Kurze Rückfrage dazu, das finde ich ganz spannend, das wusste ich gar nicht. Weißt du, ob das eine Ausstellung war in dem Sinne von, da hängen gerahmte Zeichnungen von ihr? Oder hat sie tatsächlich Sachen auch, natürlich mit Genehmigung, irgendwie auf die Wand dort gemalt oder so? Weißt du das zufällig? Weil es hat ja irgendwie dann schon einen anderen Charakter so, ne, finde ich.
Es gibt tatsächlich ein Bild im Internet, wo du das sehen kannst. Also das ist praktisch, kannst du dir vorstellen, wie, wenn du jetzt Berliner U-Bahn kennst, wahrscheinlich die meisten von euch, oder ich glaube unten bei uns in der S-Bahn sieht man das auch so, da hast du ja immer diese großen Plakate, wo dann Werbung zu sehen ist oder irgendwas. Und da war das dann drauf zu sehen.
Ah, cool, okay. Ah, alles klar. Ja, interessant.
Also schon sichtbar, ne? So. Also ja, es war nicht versteckt oder so, sondern das war eine richtige Form der Ausstellung schon. Und das hat natürlich dann entsprechende Reaktionen ausgelöst, weil das ja eine gewisse Aussagekraft ja auch, denke ich mal. Also es ist eine gute Frage, was die Formen angeht, wie es ausgestellt wurde. Also die waren schon nicht klein, die Bilder. Ja, genau. Wie schon erwähnt, der Ursprung der Welt, Strömquist, gilt als sehr untriebige Autorin, was sich schnell bemerkbar macht, wenn man sich mit ihren Veröffentlichungen auseinandersetzt. Der Durchbruch als Comiczeichnerin gelang ihr bereits mit ihrem ersten veröffentlichten Album 100% Fat, das 2005 erschien. Und ab 2017 erschien jedes Jahr ein neuer Band von Strömquist in deutscher Übersetzung auch. Wobei ihr erster ins Deutsche übertragene Titel Der Ursprung der Welt, schwedisch Prinz Charles Känzler, 2017 im Avant Verlag erschien und als ihr bekanntestes und einflussreichstes Werk gilt.
Ist der Prinz Charles im Originaltitel?
Ja.
Okay.
Also, spannend. Ihr werdet auch merken, wenn ihr euch mit dem Buch auseinandersetzt mit der Graphic Novel beziehungsweise im Comic, sie hat unglaublich viele Anspielungen drin und Seitenhiebe, nenne ich es mal, was aber auch bemerken lässt, was für eine akribische Recherche sie da reingesteckt hat und diese verfolgt. Das ist sehr minutiös und so einfach und klar ihre Comics gehalten sind, umso dichter und angestrengter und aber nicht im negativen Sinne, sondern wirklich minutiöser ist ihre Recherche. Das merkt man dem Buch auf jeden Fall an. Das ist, weil sonst kannst du diese Seitenhiebe gar nicht machen oder bringen. Und sie hat auch diverse Quellenverweise drinne. Also das ist sehr, sehr bemerkenswert. Auch in ihrem nächsten, von der Kritik positiv aufgenommenen Comic, Der Ursprung der Liebe, der 2018 erschien, verarbeitet Leaf Mythen sowie soziologische und psychologische Studien zum Thema Liebe, wobei ihr Ausgangspunkt ihre unglückliche Beziehung zu einem Mann war, der sie betrog und den sie dennoch liebte. Ich glaube, dazu wirst du uns wahrscheinlich später etwas mehr erzählen. Im Jahr 2019 folgt der Sachcomic I'm Every Woman und in diesem Verein strömen fürs ältere Arbeiten, die zwischen 2006 und 2008 entstanden waren. Und darin setzt sie sich mit den Frauen auseinander, die stets im Schatten ihrer als Genie oder als Weltenlenker, auch ein sehr schönes Wort, überhöhten Männer standen und erzählt die Weltgeschichte anhand von Einzelschicksalen wie Jenny Marx oder Mileva Einstein. Nicht als, das fand ich auch sehr lustig, nicht als History, sondern als Her Story.
Ja, sehr schön.
Diese Idee ist ja, das ist mir ja noch nie gekommen, ne? His, also, ne? Weil man liest ja immer dieses He Story, sondern His Story und Her Story, ja. Auf sowas stehe ich ja. Und an der Stelle musste ich natürlich gleich ja an das Buch Beklaute Frauen von Leonie Schöler denken, was ich vor ein paar Wochen rezensiert habe, wo es genau um diese Thematik geht und vor allem auch Mileva Einstein. Also da hat es mir komplett die Sprache verschlagen bei dem Kapitel. Lest euch das durch. Da seht ihr Albert Einstein nochmal mit ganz anderen Augen, aber ganz anders. Ein Jahr später, wir sind im Jahr 2020, erschien ihr Comic Ich fühl's nicht. Auch im Avant Verlag und der beschäftigt sich mit der Liebe und der Beziehungsunfähigkeit im Kapitalismus. Und hier sind auch wieder zahlreiche Anekdoten vertreten, die sie mit den Geschichten mehr oder weniger berühmter Persönlichkeiten aus Geschichte und Popkultur untermalt. Und Liv Strömquist stellt hier die Frage nach dem Begehren und der Nichterklärbarkeit des Gefühls. Auch sehr spannend. Und was hier sehr schön ist, hier könnt ihr das Buch tatsächlich auch nachhören? Also wir sind heute medial ganz unterschiedlich unterwegs. Und zwar gibt es dieses Buch oder diesen Comic als Hörspiel in der ARD-Mediathek. Ihr findet das in den Shownotes, habe ich euch reingepackt. Total spannend zu hören. Es sind drei Teile. Wenn ihr Lust und Zeit habt und fertig seid, unseren Podcast zu hören, könnt ihr natürlich sehr gerne diese drei Folgen euch zu Gemüte führen. Also sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Und auch hier haben wir wieder diese humorvolle und auch sprachliche Finesse, mit der sie sich auszeichnet oder die sie an den Tag legt. Und auch dieses Werk erhielt fast durchweg ein positives Medienecho. 2021 wurde in Deutschland im Spiegelsaal veröffentlicht und in diesem fasst Liv Strömquist 2000 Jahre Kulturgeschichte in 5 Comic-Essays zusammen, was die Entwicklung der Schönheitsvorstellung angeht. Also auch wieder ein sehr gesellschaftlich relevantes. Wir merken, also sie nimmt immer ihre Comics und packt so wirklich die aktuellsten gesellschaftlichen Themen da rein und zeichnet diese nach und packt vor allem auch immer dieses Medienecho der Stars mit rein. Also was aktuelle Stars angeht, wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio und wieso der sich jetzt alle paar Jahre da eine neue nimmt, weil die dürfen ja alle irgendwie nicht älter als 25 sein, dann werden die abgeschossen oder so. Also solchen Themen widmet sie sich auch in ihren Werken. Hier geht es aber vor allem um dieses Thema Selbstoptimierung und was das mit uns macht, vor allem wenn es um das Thema Selfies in den sozialen Medien geht, ne? Also wir können uns ja jetzt alle wunderschön machen. Es gibt ja jetzt diese ganzen 1000 Filter und wo wir uns alle komplett die Wahrheit, wie sie ist, verklären können. Und das beleuchtet sie, wie gesagt, in diesem Buch. Dann auch sehr schön, da bin ich auch mega versucht, mir das noch zu holen, weil ich das einfach so lustig finde, weil darüber hat sie auch in einem Interview in Deutschlandfunk Kultur geredet, auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Also man merkt, sie nimmt sich auch selber nicht so ernst. Ne?
Absolut,
also,
ja.
Und genau, das könnt ihr in diesem Interview auch sehr schön nachhören. Findet ihr, wie gesagt, auch in den Shownotes. Hier widmet sie sich dem Boom der Astrologie. Also das Buch heißt einfach Astrologie. Und hier widmet sie auch jedem Kapitel praktisch ein Sternzeichen. Ne? Oder ihr ein Sternzeichen widmet sie jeweils ein Kapitel und sagt dann unter anderem auch, Waage ist das beste Sternzeichen. Einfach so. Und dann hat die Moderatorin natürlich auch gefragt, ja, wie kommen Sie darauf? Und dann hat sie gesagt, ja, das hat natürlich eigentlich keinen Grund, sondern sie fand das einfach witzig, das so darzustellen und da das auch entsprechend zu begründen. Ne?
Witzig, ja. Ich habe jetzt gedacht, also das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass, weil sie wahrscheinlich Waage ist oder so.
Nee, sie ist tatsächlich, ihr eigenes Sternbild ist Wassermann.
Ach so.
Und das charakterisiert sie in ihrem eigenen Buch als Sonderling und Besserwisser.
Ach, witzig, okay.
Genau, nee, das ist, also habe ich auch erst gedacht, ist gut, dass du sagst, ja, aber ist tatsächlich nicht so. Und in dem Interview sagt sie unter anderem auch, dass ihr Hauptziel mit dem Buch war, eine Satire über Charaktere von Menschen zu schreiben und sich die Sternzeichen daher super als Joke-Träger angeboten haben. Also sie hat praktisch das als Rahmen genommen, um eigentlich über verschiedene Charaktertypen zu schreiben, ne? Und ich glaube, in einer Rezension oder so habe ich auch gelesen, wenn Sie Astrologie hassen, lesen Sie dieses Buch oder so. Würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, weil sie hat das ja, wie gesagt, wirklich als Rahmen genommen, um auf verschiedene Charaktereigenschaften von Menschen, auf ihre bissige, humorvolle Art einzugehen. Und wie sie das beschreibt in dem Interview, das geht nur 13 Minuten, hört euch das mal an. Total schön. Link, wie gesagt, in den Shownotes.
Ja, cool.
So, und dann kommen wir zu dem Band, was als nächstes erscheint, nämlich jetzt im Oktober 2024 im Avant Verlag. Da erscheint ihr 7. Band, Das Orakel spricht. Und da geht es auch wieder um Selbstoptimierung, aber vor allem auch um das Thema Lifehacks. So, also, es gibt ja diese ganzen Lifehacks, die man sich immer angucken kann und nie macht irgendwie.
Und oder die,
wo man
nicht
dann denkt, oh, wie praktisch, oder die nicht funktioniert, genau. Oder wo man sich so darwinistisch mit selbst ausbefördern, Richtung Grab befördern kann, wenn man das wirklich umsetzt, was da gemacht wird teilweise, habe ich das Gefühl. Also ihr seht, die ist sehr, sehr, sehr untriebig, sehr aktiv und sitzt wahrscheinlich schon an ihrem nächsten Buch. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und wenn sie nicht gerade schreibt, beziehungsweise wo sie schreibt, ist wahrscheinlich in Malmö. Da lebt sie nämlich mit ihren 3 Kindern und ihrem Partner. Und sie zeichnet regelmäßig für unterschiedliche schwedische Magazine und Zeitungen und arbeitet auch als Radiomoderatorin. Zu ihren Auszeichnungen zählen unter anderem der Ehrendoktor der Hochschule Malmö. Und jetzt, bevor ich in das Buch einsteige, ganz kurzer Exkurs zum Thema Graphic Novel versus Comic. Ich habe jetzt beide Begriffe schon das ein oder andere Mal verwandt und ich habe mich hier auch schon mal in die Recherche begeben und mir ist das Thema auch schon des Öfteren begegnet, weil ich tatsächlich auch schon mal eine Graphic Novel rezensiert habe. Total spannend. Faust war das. Auch von der Edition Faust rausgebracht. Also die haben jetzt nicht nur Bücher, die Faust heißen, das war jetzt nur so. Aber sehr schön umgesetzter Comic. Jetzt habe ich wieder Comic gesagt, ne?
Ja.
Die haben dann wirklich in ihrer Beschreibung Graphic Novel gesagt und dann muss man natürlich auch mal hingehen und schauen, okay, was ist denn der Unterschied, gerade wenn man sich an eine Rezension setzt. Da kann man ja auch nicht immer zum Beispiel schreiben, ich habe den Roman gelesen, oder ich habe die Novelle gelesen. Das hat tatsächlich alles ganz unterschiedliche Definitionen. Und es gibt hier tatsächlich keine konkrete. Wenn ich mich irre, bitte schreibt uns eine E-Mail. Ich habe tatsächlich wirklich beides gefunden. Also ganz oft ist es so, dass, also beide Punkte, dass es einmal differenziert betrachtet wird, dann wieder nicht. Es scheint tatsächlich ein Streitthema zu sein. Graphic Novels sind oftmals so charakterisiert, dass sie umfangreicher sind als Comics, dass sie einem bestimmten Genre zugeordnet werden können, dass sie eine komplett eigenständige Geschichte enthalten, egal ob sie jetzt ein Teil von einer Reihe sind oder nicht. Und dass Comics hingegen wohl mehr direkt aufeinander aufbauen und nicht innerhalb einer Serie eigenständig verständlich sind. Wobei das halt auch gering ausgeprägt, also da gibt es verschiedene Ausprägungen. Comics werden oft in kürzeren Zeitabständen veröffentlicht, zum Beispiel wöchentlich oder monatlich. Früher kannte man das ja auch so, also oder heute noch gibt es das ja auch in Zeitungen, ne, immer so einen kleinen Comicstrip. Während Graphic Novels oftmals als eigenständige Bücher geschrieben werden. Und da kommen wir halt zu diesem Streitthema, weil viele, die Comics herausbringen, wir denken jetzt nur mal an diese ganze Geschichte mit Batman und Superman und was nicht alles gibt. Also denen würde man ja jetzt praktisch unterstellen, dass das keine tiefgehende Geschichte ist, die jetzt nicht umfangreich ist. Und da stellen sich natürlich viele hin und sagen, ja, das stimmt ja auch nicht. Ne?
Ja, okay.
Und dass die keine detaillierte Hintergrundgeschichte aufweisen können oder innere Konflikte. Also gerade bei Batman bin da jetzt auch nicht so drin, aber ich kenne die Geschichte. Da gibt's ja schon diese Geschichte mit Bruce Wayne, der ja seine Eltern verloren hat und deswegen halt so zurückgezogen lebt und sich dann aufmacht, um da Gotham City zu retten etc. Da gibt's ja schon verschiedene Ebenen, wo ja auch, sage ich mal, in die Tiefe der Charaktere irgendwie eingestiegen wird. Oder auch beim Joker, das, was jetzt, sage ich mal, filmisch so aufgegriffen wird, ne, dass gesagt wird, okay, die haben ja auch irgendwo Grund, warum sie so sind, wie sie sind. Ne? Und ja. Deswegen gibt's da, wie gesagt, verschiedene Ansichten. Wenn ihr eine Quelle habt, wo ihr sagt, die ist total reliabel und nachvollziehbar, dann schickt mir die gerne. Wie gesagt, ich habe einfach nur verschiedene gefunden. Also wo es jetzt nicht klar definiert ist.
Also kann durchaus auch sein, dass die Grenzen da fließend sind oder so, ne? Und dass man das vielleicht wirklich gar nicht so krass abstecken kann. Oder dass eben eine Zeichnerin, ein Zeichner sich eher da sieht oder eine andere Person eher da oder so, ne? Dass man, wie du sagst, vielleicht eher guckt, wie betitelt das der Verlag auch. Ja, genau. Also für mich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke tatsächlich, das Erste, was mir jetzt einfällt für mich, war eine Graphic Novel immer ein Comic für Erwachsene.
Mhm. Ja, genau. Ja. Ja, so die Definition gibt es tatsächlich auch, ne?
Okay.
Also, und ich habe jetzt aber auch im Zusammenhang mit ihrem Werk beide Formulierungen gefunden.
Okay, ja, spannend.
Und daher, sonst halte ich mich immer an das, was ja vom Verlag verwandt wird oder was ich vorrangig finde oder wie es der Autor vor allem oder die Autorin selber beschreibt. Und dadurch, dass mir jetzt hier beides begegnet ist, dachte ich, okay, ich verwende jetzt auch beide Begriffe. Also seht mir das nach. Ich hoffe, das ist für euch jetzt so in Ordnung. Damit kommen wir jetzt zu ihrem Werk, das ja weltweit, möchte man schon fast sagen, schon Bekanntheit erlangte und den passenden Titel trägt Ursprung der Welt, wie schon erwähnt, 2017 im Avant Verlag erschien. Dieses Werk erzählt in 7 Episoden die Geschichte der Vulva und ist als Comic aufgemacht. Was die Einteilung angeht, befinden wir uns hier in 7 Kapiteln. Das erste heißt In Memory Of und hier geht es um die historische Unsichtbarkeit der Klitoris in der Wissenschaft und Kultur. Das war für mich auch so gleich in your face. Also wenn man das Buch aufschlägt, komme ich gleich dazu. Im zweiten Kapitel geht es um Gott und die Klitoris. Hier untersucht Strömquist die religiöse und historische Vorstellung über das weibliche Geschlecht bzw. dessen Sexualität und wie diese Sexualität zur Unterdrückung beitrug. Das dritte Kapitel heißt Noli me tangere, was so viel übersetzt heißt wie berühre mich nicht und beschäftigt sich mit der Medizin und der Wissenschaftsgeschichte und wie Frauenkörper oft pathologisiert wurden. Pathologisiert heißt, ja, dass es was Schlechtes ist, was Krankmachendes. Mutter der Moden, hier wird die kulturelle Vereinnahmung der weiblichen Sexualität durch die Mode und die Schönheitsindustrie thematisiert. Dann haben wir beim 5. Kapitel den Penisneid. Da kritisiert sie die psychoanalytischen Theorien von Sigmund Freud und ja, deren Auswirkungen auf das Verständnis von Weiblichkeit. Jetzt kommt ein Wort, das ich lange geübt habe. Im 6. Kapitel geht es um das ptolemäische Weltbild. Und hier untersucht Strömquist die patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft, die die weibliche Sexualität unterdrücken. Also wo kommt das eigentlich her und wie sind diese Strukturen aufgebaut, sodass das überhaupt so passieren konnte, wie es auch noch ist. Und am Schluss finden wir das Kapitel gegen die Natur. Und hier stellt sie die Frage nach der natürlichen Weiblichkeit und wie gesellschaftliche Normen diese beeinflussen. Das kurz mal als Abriss, wie dieses Buch verstanden werden kann, mit welchen Themen sich der Comic beschäftigt und was ich vorhin oder ganz am Anfang schon angesprochen habe, ist, dass Strömquist hier mit einer ganz konsequenten Radikalität vorgeht. Denn genau das, was sie thematisiert, diese Tabuisierung des weiblichen Geschlechts, der Vulva, der Menstruation, drückt sie mit der Art und Weise, wie sie den Comic aufgemacht hat, komplett aus und tritt dem entgegen. Und das merkt man vor allem daran, dass sie nichts beschönigt, sondern progressiv direkt reinballert, fällt mir da gerade so ein. und ja, konfrontativ, könnte man es auch sagen, hemmungslos und vor allem auch auf eine unglaublich komische Art und Weise.
Ich glaube, reinballern ist schon der Fachtermin dafür.
Jetzt sind wir gerade so in den Sinn gekommen. Es passt halt so schön, weil wenn ihr das Buch aufschlagt, wir werden heute viel mit Beschreibungen arbeiten, weil das natürlich, sage ich mal, hier schon stark dazugehört, wenn man sich einen Comic bzw. ein Graphic Novel zu Gemüte führt. Ich werde jetzt trotzdem euch einfach mal den Anfang vorlesen, weil ich glaube, man kriegt da auch schon einen sehr guten Eindruck, wenn man einfach den Text sich anhört. Ich beschreibe euch kurz die Bilder. Also wir sehen am Anfang wirklich ja eine Figur, es ist in schwarz-weiß gehalten, es ist eine Frau, die sich direkt an den Leser wendet, an die Leserin wendet. Und zwar, hallo, Sie halten es vielleicht für ein Problem, dass man das, was als, in Anführungszeichen, das weibliche Geschlechtsorgan bezeichnet wird, in unserer Kultur unsichtbar macht und mit Scham verbindet. Und dass man es für unangemessen hält, darüber zu sprechen, es schlechthin negiert, verschweigt, peinlich findet. Und dass es noch nicht mal einen ordentlichen Namen hat. Sie glauben sicher, das liegt an der männlichen Dominanz in unserer Gesellschaft. Dass Männer auf unterschiedliche Weise eine Kultur geschaffen haben, die es mit Scham verknüpft und versteckt. Aber in unserer Kultur gibt es ein sehr viel größeres und ernsteres Problem. Und zwar Männer, die ein viel zu großes Interesse an den Tag legen für das, was als das, in Anführungszeichen, weibliche Geschlechtsorgan bezeichnet wird. Genau wie Kolumbus sich dafür einsetzte, dass verschiedene südamerikanische Länder nach ihm und seinen Kumpels benannt wurden, gibt es in mehrerlei Hinsicht einen übertriebenen Ehrgeiz, den Frauenkörper auf unterschiedliche Weise zu kolonialisieren, bis in die dunkelsten, feuchtesten Winkel hinein. Und ja, das ist so mehr oder weniger, also da kommen noch ein paar andere Sätze, aber das ist so praktisch die Einleitung und dann geht es auch schon los mit diesem ersten Kapitel, was, wie gesagt, sich wirklich darum dreht, wie Männer sich zu sehr für das weibliche Geschlechtsorgan interessieren und da die verschiedenen Theorien von unter anderem zum Beispiel John Harvey Kellogg genannt werden, das geht schon in eine sehr krasse Richtung. Das ist ja der Typ, der die Cornflakes erfunden hat, ne? Kellogg's Cornflakes. So. Aber der fand zum Beispiel das auch total komisch, dass Frauen sich halt anfassen. Das darf nicht sein, so hat er gesagt. Und dass die sich vor allem noch stimulieren und hat damit auch verschiedenste Krankheiten, wie zum Beispiel Epilepsie, Wahnsinn und allgemeine mentale oder psychische Labilität in Zusammenhang gebracht. Mhm. Und dann hat er natürlich sich eine Lösung überlegt und die einzige Lösung, die es da gibt, ist, Säure drauf zu kippen. So, und das ist so der Moment, also wir sind hier so auf Seite 8, wo einem das erste Mal die Kinnlade runterklappt.
Ja.
Und dann kommen verschiedene andere Theorien. Und dadurch, dass es aber, wie gesagt, da unterstützt das, finde ich, sehr, dass diese Comics, die einzelnen Strips, sehr einfach gehalten sind, weil man sich dann wirklich auf das Wesentliche konzentriert und hier nicht, sage ich mal, jetzt noch mit irgendwelchen Bildern konfrontiert wird, die das jetzt alles zeigen, weil das drückt sie einfach durch das aus, was sie sagt. Sie beschreibt es direkt, aber hier werden jetzt nicht nochmal irgendwelche Bilder gezeigt, wie das dann entsprechend aussieht. Also sie zeigt hier unter anderem Werkzeuge, die Männer verwandt haben, um gegen das Organ im wahrsten Sinne des Wortes vorzugehen, so will ich das mal nennen. Und fügt auch immer mal wieder geschichtliche Bilder mit ein, aus der Antike, aus der Bibel. Aber es ist nie jetzt irgendwie anstößig oder so. Also das hat dann wirklich einen sehr, sehr geschichtlichen Aspekt auch und macht es dann wirklich sehr lehrreich. Ne, wir hatten ja letztes Mal auch kurz nach der letzten Folge darüber gesprochen, als wir uns über die hier unterhalten hatten, ab welchem Alter man das empfehlen sollte. Ich glaube, du hast gesagt, 14 wäre für dich auf jeden Fall okay.
Ja, also ich finde schon, dass es auch für Jugendliche tatsächlich geeignet ist, weil genau es ist ja, wie du sagst, es hat einfach diesen klaren Sachbuchcharakter. Und natürlich sind es schockierende Inhalte, aber ich finde die Kombination einfach so wahnsinnig gut geeignet für, ich mag das nicht, aber die breite Masse, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich mag den Ausdruck nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Immer wirklich gut nahe zu bringen. Nicht in einem trockenen Sachbuch oder von einem Mann mit einem Bart und einem Zeigestock, der irgendwelche komischen Zeichnungen zeigt, sondern eben echt auf eine moderne, zeitgemäße Art und vielleicht mit einer entsprechenden Vorbereitung oder einer Einführung oder Gesprächen habe ich tatsächlich jetzt auch bei meinem Buch, was ich jetzt noch gelesen habe, gedacht, ey, das eignet sich für mich einfach super für die Schule. Ja. Solche Bücher sollten es wirklich in die Schule schaffen. Also ja, genau.
Das ist tatsächlich auch nochmal ein sehr spannendes Thema, weil ich glaube, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Ich bin mir tatsächlich jetzt gar nicht mehr sicher, was den Lehrplan angeht, ne? Wie das heutzutage so aussieht und ob es da nicht auch mal so einer Überholung bedarf. Ich glaube, da gehen wir konform mit einigen LehrerInnen, die vielleicht hier gerade zuhören, dass man da das ein oder andere Buch vielleicht einmal austauschen sollte. Aber gut, da sind wir nicht im Kultusministerium ansässig, um das zu entscheiden. Aber vielleicht gibt es ja hier eine Anregung.
Genau,
der Comic, wie schon gesagt, ist fast komplett in Schwarz-Weiß gehalten, außer im vierten Kapitel, Feeling Eve. Und da, ja, da hat sie sich der bunten Farbe bedient oder der Farben allgemein bedient. Ihre einfach gehaltenen Zeichnungen sind oft, wie schon erwähnt, mit Fotos und auch historischem Bildmaterial hinterlegt, was wieder diese unheimliche Recherchearbeit zum Ausdruck bringt, die sie in ihre Werke investiert. Genau, sie nutzt auch häufig Symbole und Metaphern, um komplexe Themen visuell zu vermitteln. Und dieser Einsatz dieser Schwarz-Weiß-Grafiken, die sie verwendet, verstärkt vor allem auch den dokumentarischen Charakter der Werke und betont den intellektuellen und analytischen Ansatz. Das geht in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Was ich bei meiner Recherche auch sehr spannend fand, war, dass der Ursprung der Welt auch schon mehrere Male für das Theater inszeniert worden ist. Unter anderem am Staatstheater Hannover und im Dschungel-Wien-Theaterhaus war das zu sehen. Ich glaube sogar in diesem Jahr. Also im Dschungel-Wien-Theaterhaus auf jeden Fall in diesem Jahr. Und tatsächlich auch hier bei uns im Leipzig, im Schauspiel Leipzig, gibt es aktuell ein Stück, das heißt Spieglein, Spieglein, Halt's Maul. Wir müssen nachdenken. Und hier werden auch Texte von Liv Strömquist mit verwandt. Also da haben wir ja vorhin schon geredet, da überlegen wir auch gerade, ob wir da irgendwie vielleicht einen Termin finden, um uns das zu geben. Und ja, also falls wir das schaffen, wird es dann natürlich auch vielleicht einen kleinen Beitrag oder nochmal ein Update geben. Wäre ja spannend an der Stelle. In dem Zusammenhang würde ich jetzt zu dir überleiten. Du hast dich ja mit dem Werk Ursprung der Liebe befasst. Und ja, was ist dir denn da besonders aufgefallen?
Ja, so noch ganz kurz zum Ursprung der Welt. Ich habe mich total gefreut, als du die Liv vorgeschlagen hast als Autorin, weil ich der Ursprung der Welt tatsächlich auch hier schon im Bücherregal stehen hatte. Das hat mir mein Chef im Erscheinungsjahr das Buch zum Geburtstag geschenkt. Tatsächlich.
Ah, okay, krass.
Der hat immer eine erstaunlich gute Einschätzung, was mir für Bücher gefallen könnten. Und ich hatte nämlich davor noch gar nichts von ihr gehört. Mich auch total gekriegt. Also, dass man da als Frau noch so viel lernen kann über das eigene Geschlecht, fand ich sehr beeindruckend. Was jetzt bei mir hängen geblieben ist, ist zum Beispiel auch diese Kellogg-Story, die du erzählt hast. Genau. Und aber auch so Begrifflichkeiten oder so andere Fakten, wo ich dachte, ach, das ist ja interessant und das ist ja toll. Zum Beispiel das Wort Vulvina, was die Vulva, die äußeren Teile des Geschlechtsorgans bezeichnet und aber auch die Vagina. Und Vulvina, das fand ich so ein schönes Wort, das ist zum Beispiel bei mir auch hängen geblieben. Und so der zweite Gedanke war dann auch, Mensch, wie viel Männer auch lernen könnten, wenn sie zu dem Buch mal greifen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Ansatz, wenn man dann als Frau schon so viel lernt, dann lernt man vielleicht als Mann sogar nochmal ein bisschen mehr. Also fand ich total beeindruckend und mega cool und ja, ich hatte einfach noch nie was Vergleichbares in der Hand, ne? Und jetzt bei dem neuen Buch, was ich mir dann jetzt eben für den Podcast noch zugelegt habe, Der Ursprung der Liebe, du hast es schon erwähnt, da ist natürlich vieles ähnlich. Also auch hier haben wir wieder eine Graphic Novel, die in einzelne Comics untergliedert ist. Sie nennt das auch selbst Comics hier, deshalb sage ich das jetzt auch mal so, die in sich abgeschlossen sind, aber eben alle sich mit dem Thema Liebe, Liebeskonzepte, Beziehungskonzepte oder ein ganz großer Begriff ist ja auch sexuelles Eigentumsrecht, sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und auch hier bedient sie sich wieder aus Phänomenen der Popkultur, zum Beispiel Fernsehserien wie Hör mal, wer da hämmert mit Tim Allen, kennen wir wahrscheinlich noch alle. Oder Two and a Half Men mit Charlie Sheen und so weiter. Sind jetzt auch nicht meine liebsten Serien, aber das war ganz spannend. Sie beschreibt hier, oder da geht es auch kurz drum, wie werden dort die Ehen dargestellt, die Ehefrauen vor allen Dingen und so. Das fand ich spannend. Es geht auch wieder kurz um Charles und Diana, deshalb habe ich vorhin auch so ein bisschen aufgemerkt, als du den Titel genannt hast. Und ansonsten gibt es auch abgeschlossene Comics, die eben mehr in die Geschichte zurückgehen, also 19. Jahrhundert. Was gab es da für ein Ehekonzept? Und dann eben auch tatsächlich, was gibt es vielleicht heute noch in Beziehungskonzepten zu hinterfragen, ne? Total spannend. Also was ich sehr mochte, war, dass man sich dann auch selber hin und wieder mal wiederfindet. Das war das eine. Das andere war, dass sie auch hier in dem Buch wieder, das war bei mir der Ursprung der Welt, da war das auch so, dass man selber wirklich anfängt, nochmal über Dinge nachzudenken, Dinge zu hinterfragen. Bei manchen Dingen hat man das Gefühl, okay, oh, das macht jetzt was mit einem, das öffnet einem in einem bestimmten Punkt vielleicht auch die Augen. Und das fand ich super, super spannend tatsächlich. Also es ist ja auch wieder so ein Rundumschlag an geschichtlichen Sachen. Es geht in einem Comic tatsächlich auch um eine schwedische Autorin, die mir unbekannt war, die eine sehr verhängnisvolle Affäre hat mit einem Mann, die dann wirklich super tragisch endet. Also da habe ich auch gleich gedacht, oh, über die Autorin muss ich mich mal informieren. Da dachte ich auch, das ist, passt ja jetzt auch gut zum Podcast. Aber wie gesagt, eben auch total zeitgenössische Phänomene, die sie hier in den Fokus nimmt. Es sind auch wieder wirklich witzige Sachen dabei. Also die Titel der einzelnen kleinen Comics sind teilweise sehr lustig. Zum Beispiel der eine Comic heißt Die Männerpflege-WM. Da dachte ich erst so, okay, worum geht's jetzt hier? Pflegeprodukte oder so? Nee, es geht um berühmte Frauen, die ihre Männer gepflegt haben. Und da werden einige vorgestellt und danach wird die gekürt, die sich am aufopferungsvollsten gekümmert hat. Möchte ich jetzt vielleicht auch noch nicht vorwegnehmen, wer das war, aber wirklich auch ganz spannende Biografien, die sie hier dann aufdeckt. Und ja, hier mochte ich auch wieder total diese Kombination aus gut recherchiertem Sachbuchcharakter, auch wirklich immer mit Quellenangaben. Dazu, wie du gesagt hast, schon die minimalistische Zeichnung in Schwarz-Weiß und die, ja, die witzigen Einsprengsel, obwohl es wirklich ernste Themen sind und fundierte Themen sind. Das ist für mich einfach eine super Kombination, dass ich da auch dranbleibe mit Spannung und auch, wie wir es schon gesagt hatten, diese Selbstironie, dass sie sich selbst immer auf die Schippe nimmt. Also zum Beispiel, da fallen mir jetzt zwei Passagen ein, da wirft sie so eine ganz krasse These in den Raum und dann steht dann so ganz klein unten am Rand mit so einem Sternchen, aber was weiß ich schon, ich bin doch nur eine kleine Comiczeichnerin, so zum Beispiel.
Ja, dadurch hat es dann nicht so was Joviales, ne?
Ja.
Und so dieses, ich erkläre dir jetzt die Weltcharakter mit ein bisschen Augenzwinkern, sondern es holt einen ab. Meine Frage wäre jetzt, weil du eben gesagt hast, du hast so Augenöffner-Momente gehabt. Hast du da einen, den du beschreiben kannst, wo du gesagt hast, das hat mich komplett gecatcht oder mir die Augen geöffnet?
Ja, also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass man sich in so bestimmten Beziehungsdingen, die hier vorgestellt werden, wiederfindet und sich eben an gescheiterte Beziehungen erinnert und dann so diesen Moment hat, oh, es lag vielleicht doch nicht an mir oder oh, es gibt auch andere Frauen, die das vielleicht erlebt haben oder so. Das finde ich ein wahnsinnig schönes Moment, wo man sich selber irgendwie verstanden oder unterstützt fühlt oder vielleicht wirklich auch da nochmal drüber nachdenkt oder so. Also gerade zum Thema Liebe und Beziehungskonzepte, deshalb hat mich das jetzt hier auch besonders interessiert an der Vielfalt von Sachen, die man tatsächlich von ihr lesen kann, ist das einfach wahnsinnig schön zu merken, man ist eben damit nicht allein, ne? Und ja, es gibt 1000 Gründe, warum eine Beziehung scheitern kann, 1000 Gründe, warum das gut klappen kann. Und ich habe mich hier wirklich bei vielen Sachen wiedergefunden oder auch wirklich so ein paar Denkanstöße mitgenommen, die man vielleicht einfach mal hinterfragt bei so klassischen Normen, ne? Ja, also wirklich total spannend. Also kann ich auch auf jeden Fall total empfehlen, das Buch, ja.
An der Stelle hoffen wir, dass ihr Lust habt, einmal in die Welt des Comic oder der Graphic Novel abzutauchen, wenn ihr es denn nicht schon längst getan habt. Falls ja, lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da, welche Comic euch dann besonders gecatcht hat. Gerne auch vielleicht aus Kindheitstagen. Ich bin ja mit den Diggeducks zum Beispiel groß geworden, unter anderem, und habe die viel gelesen, weil mein Papa das gesammelt hat. Oder dann gab es noch so Mäuse irgendwie und alles Mögliche.
Mäuse.
Genau, nee, fand ich eine spannende Thematik. Es gibt ja heutzutage wirklich schon unglaublich viel auf diesem Markt, ne? Gerade wenn wir uns jetzt mal auch an die Leipziger Buchmesse erinnern, dieser ganze Bereich Manga und so wird ja auch immer größer. Also ist durchaus ein sehr ernstzunehmendes Thema und auch ein sehr, sehr spannendes Thema, vor allem was die unterschiedlichen Stile angeht. Ich würde nämlich wirklich sagen, da ist bestimmt was für jeden irgendwie dabei. Und ja, in diesem Sinne bin ich gespannt, um wen es denn so das nächste Mal gehen wird, Sarah.
Ja, wir hatten ja am Anfang mal die Tradition, dass wir ein Zitat vorlesen, entweder von der Autorin direkt oder aus einem Buch von ihr. Das mache ich aber diesmal wieder nicht. sondern ich habe mir überlegt, ich nenne mal eine Auszeichnung, die die Autorin bekommen hat, die dann in der nächsten Folge dran ist. Und zwar, halt dich fest, sie hat das Bundesverdienstkreuz erhalten.
Auch nicht schlecht.
Ja, da muss man ja schon bestimmte Sachen dafür machen. Und man denkt vielleicht auch erstmal nicht an Literatur. Aber ich dachte, ja, wer Fan ist, wird es vielleicht dann auch erraten. Aber genau, um nicht zu viel zu verraten, dachte ich, das ist mal ein lustiger Funfact. Und dann schauen wir mal, um wen es geht in der nächsten Folge.
Ja, also fragt jetzt mal Google, wer das so bekommen hat. Dann habt ihr eine Ahnung. Oder vielleicht wisst ihr es ja auch schon, so wie Sarah gesagt hat, wenn ihr da euch mit der Autorin schon einmal beschäftigt habt, dann habt ihr das sicher auf dem Schirm. Und genau in diesem Sinne, schreibt uns doch wieder, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da aktiv seid. Da haben wir immer total Spaß dran. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit reingehört habt, dass ihr bei unserem lustigen Gespräch mit dabei wart. Ich hatte eine Menge Spaß und wieder Inspiration, wieder voll Bock. Marketing hat voll funktioniert. Wir machen uns dann noch so gegenseitig, dass wir uns zum Bücherkaufen animieren. Ja. Und ja, in diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wo ihr gerade seid und zu welcher Zeit. Und dann hören wir uns. Bis dahin, eure Marianne.
Bis bald, eure Sarah. Tschüss.
Ciao.